Jetzt möchte ich zum Thema Gnade, der Matthias hat ja schon ein bisschen was gesagt, vielleicht am Anfang eine kleine Geschichte vorlesen. Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, dem sichtlich etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückte er dann damit heraus, dass er ein entlassener Sträfling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Verurteilung hatte Schande über seine Angehörigen gebracht. Sie hatten ihn nie im Gefängnis besucht und auch nur ganz selten geschrieben. Er hoffte aber trotz allem, dass sie ihm verziehen hätten. Um es ihnen aber leichter zu machen, hatte er ihnen in einem Brief vorgeschlagen, sie sollten ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an der kleinen Farm kurz vor der Stadt vorbeifuhr, sofort erkennen könne, wie sie zu ihm stünden. Hatten die Seinen ihm verziehen, so sollten sie in dem großen Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wieder daheim haben wollten, sollten sie gar nichts tun. Dann werde er im Zug bleiben und weiterfahren, weit weg, Gott weiß wohin. Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, dass er es nicht über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten. Er schaute hinaus, der Fahrgast. Dann legte er dem jungen Sträfling die Hand auf den Arm. Da ist er, flüsterte er. Und plötzlich standen ihm Tränen in den Augen. Alles in Ordnung. Der ganze Baum ist voller weißer Bänder. In diesem Augenblick schwand alle Bitternis, die in dem Leben des jungen Mannes war. Mir war, sagte er später, als hätte ich ein Wunder miterlebt. Und vielleicht war es auch eines. Manche kennen vielleicht diese Geschichte. Das ist einfach ein Beispiel von Gnade. Diese Familie, die hatten natürlich Schweres mit dem jungen Mann erlebt. Der ist ins Gefängnis gekommen, hat wahrscheinlich einige schlimme Dinge getan. Die waren vielleicht in einem kleinen Dorf dann schlecht angesehen, verachtet. Und trotzdem war dann da die offene Tür wieder, die offenen Arme und die Vergebung war da. Und für diesen jungen Mann hat das unheimlich viel gemacht. Für den hat sich die ganze Schwere, die ganze Schuld oder die ganze Scham, was alles in seinem Herzen war, hat sich gelöst durch diesen einen Akt, durch diesen einen Gnadenakt, durch diesen einen Akt der Vergebung. Und Jesus spricht nicht theoretisch in den Evangelien über Gnade, sondern er erzählt Geschichten und er tut Dinge mit den Menschen, woran wir dann erkennen können, was meint dieses Wort Gnade eigentlich. Trotzdem will ich am Anfang vielleicht ein paar Definitionen versuchen. Also in dem Wort Gnade, hier, ich habe mir mein Gnadenshirt angezogen, Saved by Grace steht hier drauf, also auf Englisch Grace. Davon kommt unser deutsches Wort graziös, grazil. Also wenn jemand Gnade erfährt, Gnade hat, das macht einen graziös, das macht einen anmutig, das macht einen irgendwie auf eine gewisse Weise schön. Gottes Gnade macht uns anmutig und schön. Und eine christliche englische Definition, wenn man dies als Akronym nimmt, Grace, God's riches oder God's redemption at Christ's expense, G-R-A-C-E, also Gottes Reichtum auf Jesu Kosten, auf Christi Kosten. Christus hat das auf sich genommen, hat das bezahlt, was wir eigentlich verdient hätten. Es gibt, vielleicht kennen manche diesen Film, Der letzte Kaiser. Da ist der junge Kaiser so 10-12 Jahre alt und dann sieht ein Besucher, wie ein Untergebener geschlagen wird. Und der Kaiser sitzt da und guckt sich das an und dann erklärt er ihm diese Situation. Ja, wenn ich was falsch mache, sagt der Kaiser, dann wird für mich ein Untergebener geschlagen und bestraft. Und bei Jesus, also bei Jesus ist es genau andersrum. Jesus nimmt die Strafe, die wir verdient haben, nimmt er auf sich. Das Tragische ist eigentlich, dass dieses Erlösungswerk oder dieses Gnadenwerk heute in der Welt gar nicht mehr erkannt wird. Und warum wird das nicht erkannt? Weil die Menschen sich ja im Grunde auch gar nicht danach fühlen, dass sie einen Erlöser brauchen. Gestern hatten wir die K5-Leiterkonferenz und da war ein Vortrag und der hat das so, fand ich, sehr gut dargestellt. Die heutige Jugend oder die heutigen Menschen, die haben mit dieser Schuldproblematik eigentlich gar nichts mehr am Hut. Die sagen, ich bin doch nicht schuldig, also muss ich auch nicht erlöst werden. Da braucht kein Jesus für mich ans Kreuz gehen. Ich habe doch nichts gemacht und bei mir ist doch alles in Ordnung. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, Menschen heute fürs Evangelium zu erreichen. Oder wir müssen vielleicht nach neuen Wegen suchen, wie wir Menschen erreichen können. Und da hat der Prediger von gestern gesagt, diese Schuldkultur, die es bei uns gab, ob das nun gut war oder nicht, aber es gab diese Schuldkultur, die ist eigentlich abgelöst worden oder die gibt es nicht mehr so, das ist nicht mehr das Thema, sondern vielleicht eher eine Schamkultur, dass Menschen merken, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin irgendwie nicht so, wie ich sein sollte, ich weiß zwar auch nicht, was mit mir los ist, vielleicht ist ein Grund, dass heute diese Transgender Thematik so groß ist. Junge Menschen wissen gar nicht mehr, haben gar nicht mehr ihre Identität oder können gar nicht mehr sich vorstellen, in diese Männerrolle hineinzuwachsen oder in diese Frauenrolle, was früher alles ganz klar festgelegt war, verschwimmt. Und Menschen suchen nach Identität. Menschen wissen den Weg vielleicht nicht mehr. Und da könnten wir sie erreichen eventuell. Adam und Eva haben sich ja nicht nur schuldig gefühlt nach dem Sündenfall, sie haben sich auch geschämt. Sie haben sich Kleider aus Blättern dann gemacht. Plötzlich haben sie gemerkt, sie sind nackt. Plötzlich kam Scham in die Welt, auch durch den Sündenfall. Und plötzlich hatten sie Angst, gesehen zu werden. Sie haben sich ja vor Gott versteckt. Gott ist durch den Garten gegangen und hat gefragt, Adam, wo bist du? Er war plötzlich nicht mehr so eng mit Gott zusammen. Also oft verkürzen wir vielleicht das Kreuz auf die Schuld, was natürlich total richtig ist, dass wir so dankbar sein dürfen, dass unsere Schuld von uns genommen worden ist. Aber vielleicht können wir genauso gut sagen, Herr, ich muss mich nicht mehr schämen für, für das, was ich in mir spüre, was nicht richtig ist. Vor dir darf ich ganz unverschämt sein. Ich darf unverschämt von dir sprechen. Oder ich brauche mich nicht mehr ängstigen, ich brauche mich nicht mehr irgendwo verstecken, ich brauche mich nicht mehr klein machen, weil du, Herr, den Weg frei gemacht hast und weil du mein Erlöser bist, weil du mein Retter bist. Also das nur kurz, was mich gestern so da an dieser Predigt so gefesselt hat, und ich finde, das war sehr, sehr weitend für uns. Oft, ich hatte gesagt, die Menschen wissen gar nicht mehr, wozu brauchen wir überhaupt Jesus? Also wenn wir uns so ein Glas vorstellen und irgendwo da unten ist das, was sich setzt an Unrat oder an Sünde und so, und wenn da Licht reinkommt, dann sieht man es erst. Das Glas, das Wasser da drin ist unsauber. Erst wenn Gott uns berührt, unser Herz berührt, dann plötzlich merken wir, so viel ist falsch in mir. Und wenn wir uns mit Jesus vergleichen, wie rein und wie voller guter Eigenschaften er ist und wie wir in Wirklichkeit sind, dann erst machen wir uns ja auf den Weg, quasi unsere Dinge, die noch bei uns schlecht sind, Gott zu geben und uns von ihm verändern zu lassen. Und der erste Schritt, da brauchen wir den Heiligen Geist. Der erste Schritt, dass Menschen erreicht werden, da muss der Heilige Geist den Menschen zeigen, Jesus ist auch für dich gestorben, auch wenn du es gerade gar nicht merkst und nicht weißt, wozu überhaupt. Und dann plötzlich erreicht Jesus diesen Menschen und kann einen Prozess anfangen der Veränderung. Ich habe auf einem Predigerseminar mitgemacht, da sollte ich das mal alles aufschreiben, was ich sagen will. Aber das ist gar nicht mein Ding, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Also das ist das eine, Gnade erreicht uns ganz plötzlich. So wie dieser Vater oder diese Familie ganz plötzlich dem Sträfling Vergebung und Gnade zugesprochen hat, indem sie den ganzen Apfelbaum voller weißer Bänder gehängt hat. Genauso gab es einen Punkt in unserem Leben, wo die Gnade Gottes in unser Leben hineingekommen ist. Aber es gibt auch eine fortlaufende Gnade. Wir haben ja nicht nur einmal Gnade erlebt und dann ist es das für uns gewesen, und jetzt müssen wir mal zusehen, wie wir irgendwie durchs Leben kommen, bis wir dann endlich beim Herrn sind, sondern Gnade, wir gehen von Gnade zu Gnade. Oder wie es in Johannes 1, 14 bis 16 steht: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also wenn wir Gnade suchen, brauchen wir nur Jesus anzuschauen. Da ist die Gnade verortet, da können wir sie finden. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Noch mehr, er sagt, ich bin die Wahrheit. Also er hat nicht nur Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er hat nicht nur Gnade, er ist die Gnade, die wir eigentlich jeden Tag brauchen. Und deswegen wollte ich euch jetzt eine ganz einfache Frage stellen. Wenn ihr euch wünschen könntet, mehr Serendipität in eurem Leben oder mehr Zemblanität, wofür würdet ihr euch entscheiden? Mehr Serendipität oder mehr Zemblanität? Ich kann es schon, ohne hinzugucken. Das sind zwei neue Worte für mich, für euch vielleicht auch. Also das ist das Schöne beim Predigtvorbereiten, man lernt immer wieder mal neue Sachen. Also Serendipität bedeutet, hat das Webster Dictionary, habe ich jetzt mal auf Deutsch übersetzt, die Gabe oder das Geschenk auf gute Dinge, auf glückliche Zufälle stoßen zu können, ohne dass man sie bewusst sucht. Und das ist sehr interessant. Verkürzt kann man sagen, Serendipität sind die glücklichen Zufälle, die uns im Leben begegnen. Wir gehen durchs Leben und uns treffen glückliche Umstände. Eine Situation, die für uns von Vorteil ist, wo wir etwas Gutes erleben. Ganz einfach gesprochen können wir sagen, dass da trifft uns ein Segen oder wir sind gesegnet durch diese Situation. Und dieses weltliche Lexikon sagt interessanterweise, das ist eine Gabe, ein Geschenk, dass wir das entdecken, dass wir das aufspüren. Und obwohl das erstmal gar nichts so im christlichen Bereich damit zu tun hat, kann man das aber für uns übertragen. Sind wir Menschen, die durchs Leben gehen und den Segen sehen? Sind wir Menschen, die erwarten, oh, der heutige Tag, da wird Gott mich wieder beschenken, da wird Gott mich wieder bewahren, da wird mir wieder irgendwas passieren, was mich weiterbringt und was mich froh macht? Oder sind wir Menschen, und das ist nämlich das Gegenteil, wo eher die Zemblanität im Vordergrund steht, neigen wir zu Unfällen, stoßen uns irgendwelche blöden Sachen ständig zu oder befürchten wir zumindest, dass uns ständig blöde Sachen zustoßen. Vielleicht ist das auch, kann man das auch zusammenbringen mit, was im 5. Mose 28 mit Segen und Fluch. Gott legt uns Segen und Fluch vor. Was wähle ich? Wähle ich den Segen, wähle ich den Fluch? Bin ich ein Mensch der Zemblanität oder der Serendipität? Gut, ne? Hab ich gelernt. Und vieles hat mit unserem Glauben natürlich zu tun. Jesus sagt, euch geschieht nach eurem Glauben. Glauben wir, dass wir Gesegnete sind? Glauben wir, dass wir Gnadengaben in unserem Leben haben, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns beschützt? Oder befürchten wir das Schlimmste? Wenn wir ein neues Projekt angehen, gehen wir das voller Hoffnung und voller, ja, ein Aufbruch findet statt, voller Vorfreude, oder gucken wir erstmal, was könnte alles schief gehen und was passiert, wenn das nicht so läuft, wie wir es uns denken, und was passiert? Also wie ist unsere Denke? Und als Christen, finde ich, sollten wir uns danach ausstrecken, Gott das auch zuzutrauen. Herr, du willst mich segnen. Ich singe immer von deiner Gnade und danke, ich bin dein Kind, das ist die größte Gnade, aber ich bin auch heute dein Kind. Ich bin auch ein Kind in dieser Welt und ich bin auch ein Kind in dem, was ich heute tue. Und ich rechne auch damit, dass du durch mich Gutes tust und dass das, was mir zustößt, auch gut ist und dass ich ein Zeugnis für dich bin. Und ich gebe zu, es gibt Menschen, die sind eher vorsichtig und vielleicht depressiv veranlagt, introvertiert. Und zu denen gehöre ich auch eher vom natürlichen Menschen. Und es gibt Leute, die sind anpackend, optimistisch. Ja, wir schaffen das. Und das ist vielleicht unsere natürliche Veranlagung. Trotzdem will Jesus ja in in das hineinwirken. Wir sind neue Menschen. Und wir sind Menschen, die von Gnade zu Gnade gehen. In Johannes 1,16 steht ja, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Der, dem wir nachfolgen, der ist voll von guten Dingen, voll von Segnungen. Und wir nehmen Gnade um Gnade. Das ist nicht die Gnade, die uns einmal begegnet bei unserer Bekehrung und wo wir dann von Schuld befreit sind, sondern das ist die Gnade, dass wir unverschämt sein dürfen in unseren Plänen und in unseren Erwartungen ans Leben. Augustinus hat mal gesagt, liebe und tue, was du willst. Ich weiß noch, da waren wir noch an der Petersburg und dann waren wir in der Café Combe. Ich war relativ neu bekehrt und ich habe das gelesen und habe gesagt, oh, guck mal, das ist doch ein geiler Leitfaden fürs Leben. Man braucht nicht nach den ganzen einzelnen Sachen gucken. Einfach nur liebe und tue, was du willst. Liebe Gott, darum geht es natürlich. Und tue dann, was du willst. Da haben aber andere mir gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Also das kann man jetzt nicht so, sondern die Wahrheit oder die Gebote sind natürlich auch total wichtig. Und jetzt vor kurzem habe ich nochmal in der Originalübersetzung von Augustinus, und weil von dem kommt das, und da steht auch nicht nur Liebe, sondern auch noch sorgfältig, sei sorgfältig. Also Liebe in Sorgfalt und natürlich nicht wild rumlieben, heute mal da, morgen mal da und völlig ohne Richtung, sondern die Sorgfalt, auf Gott ausgerichtet zu sein und immer zu fragen, Gott, liebst du das jetzt, was ich tue? Möchtest du das jetzt, was ich tue? Erkenne ich jetzt deinen Willen darin und kann ich das jetzt tun? Und das reicht aus, wenn wir Gott so lieben, dass für uns das Allerwichtigste ist, ihm zu gefallen und nichts zu tun, was nicht in seinem Willen ist, dann können wir wirklich tun, was wir wollen. Weil dann haben wir die besten Leitplanken. Dann haben wir die engste Beziehung mit Gott, mit Jesus, die Herzensbeziehung. Philipp Yancey ist ein Schriftsteller, der sehr gute Bücher geschrieben hat, auch unter zum Beispiel über Gnade. Die meisten seiner Bücher drehen sich entweder um Gnade oder um Schmerz. Und ich denke, in dieser Spannung stehen wir eigentlich immer als Christen. Natürlich geschehen uns auch schlimme Dinge. Und wir müssen es manchmal klarkriegen. Wie kann der gnädige Gott dennoch Schmerz zulassen in meinem Leben, in unserem Leben? Und er hat da sein Leben lang mit gerungen. Sein Vater war 24 Jahre, kam vom Missionsfeld. Er war ein Jahr alt und hat eine Infektion mitgebracht vom Missionsfeld. Ich glaube, es war auch Afrika. Und dann musste er in eine eiserne Lunge, um überhaupt noch weiter künstlich beatmet zu werden. Und er war in einer Gemeinde, die haben dann gesagt, wir beten und Gott wird dich heilen. Und Gott hat uns gesagt, du sollst die eiserne Lunge verlassen. Und dann ist er rausgegangen und eine Woche später ist er gestorben. Und Philipp Yancey hatte ja sein Lebensthema eigentlich, hat diese Gemeinde dann auch als Missbrauchgemeinde genannt und war sehr, auch sehr streng mit dieser Gemeinde. Und wenn man so ein Schicksal erfährt, ist das natürlich auch sehr verständlich und hat dann sein Leben lang halt den gnädigen Gott gesucht. Also wer da mal die Gnade nicht nur so oberflächlich, ach ja, der Herr hat meine Schuld vergeben, sondern wirklich in die Tiefe, dem rate ich dieses Buch über Gnade? Und Philipp Jensi hat unter anderem als Definition für Gnade gesagt, obwohl das habe ich auch schon woanders gehört, Gnade bedeutet, ich kann nichts machen, dass Gott mich mehr liebt. Und ich kann aber auch nichts machen, dass Gott mich weniger liebt. Und das ist eigentlich auch ein, das weitet eigentlich auch. Weil wir wollen es ja immer gerne machen. Oder wir denken ja, es kommt ja auf uns an. Gnade ist schön, aber Gehorsam ist alles richtig, was Matthias am Anfang gesagt hat. Aber es kommt auch auf die Gewichtung an oder auf die Einordnung. Gnade ist ja gut und schön, wir haben einen gnädigen Gott, aber Gehorsam, mein Gehorsam Gott gegenüber, das müssen wir aber mindestens genauso betonen. Und hier in dieser Definition, und wenn wir mal drüber nachdenken, hat er da recht oder hat er nicht recht? Wir können nichts tun, dass Gott uns mehr liebt, als er uns jetzt liebt. Und wir können nichts tun, dass Gott uns weniger liebt. Ist das eine korrekte Definition oder würdet ihr sagen, das sehe ich vielleicht doch anders? Aber dann müssen wir auch von den anderen Definitionen runter. Gnade als unverdientes Geschenk an uns, als unverdientes Wohlwollen Gottes mir gegenüber. Und das Unverdiente ist doch gerade das, was auch Luther doch so stark betont hat. In Abgrenzung von der katholischen Kirche, die mit ihrem Ablasshandel und so das eigentlich verzerrt hat. Wir brauchen nichts tun, um uns die Liebe Gottes gewiss zu sein. Wir brauchen es nur sehen, nur erkennen. Wir brauchen nur Jesus am Kreuz anzusehen und verstehen, ja, er liebt mich. Er liebt gerade den Sünder. Ein paar Geschichten noch. Ich kann diese Uhr nicht sehen. Also wenn es zu lang wird, dann... Jesus erzählt, der Hirte geht dem verlorenen Schaf nach. Er lässt die 99 Schafe zurück und geht dem einen Schaf hinterher, was sich verirrt hat. Das eine Schaf ist das blöde Schaf. Die anderen, das sind die gut funktionierenden. Die alles richtig machen. Und die lässt er zurück und läuft diesem einen Verirrten hinterher. Das ist ein Bild von Gnade. Oder natürlich die Geschichte vom verlorenen Sohn, der eigentlich vieles falsch macht und dann zurückkommt. Man weiß gar nicht so genau, wie die Motive wirklich sind. Aber der Vater läuft ihm voller Freude entgegen. Und wir sind doch oft wie der ältere Sohn. Wir sind doch im Haus und wir machen doch alles richtig und wir mühen uns ab. Und er schlachtet für uns im Grunde nichts. Wann haben wir denn das letzte Mal mit ihm richtig gefeiert? Aber da braucht nur dieser Sünder nach Hause kommen und dann rastet der Alte aus. Und freut sich wie Bolle. Also das tut vielleicht auch weh. Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist ungerecht. Man kann vielleicht sogar sagen, Gott ist ungerecht. Unseren Maßstäben entsprechend. In Gottes Reich herrschen Gesetze, die sind nicht gerecht nach unseren Maßstäben. Und wir müssen das verstehen. Und vielleicht ist das eine Aufforderung an uns, von unseren Maßstäben und unseren Gesetzen mal ein bisschen runterzukommen. Wie viel Uhr haben wir es denn? 3:03. Okay. Also zum Schluss. Schade, ich habe noch so viele schöne Sachen für euch. Zum Schluss haben wir noch ein Lied. Da wird uns nochmal die Größe und die Güte Gottes vor Augen gemalt. Ich glaube, wie wir hier sitzen, wir verstehen das, wie wichtig das für uns ist, dass Gott unsere Schuld vergibt. Ich spüre immer wieder Schuld auf in meinem Leben, weil je mehr Licht auf unser Gefäß scheint, desto mehr sehen wir auch, was da noch für Partikel rumschwimmen. Und deswegen sind wir nie am Ende damit. Und es ist auch was Schönes und was Reinigendes. Selige Tränen, heiligende Tränen. Und da dürfen wir immer näher mit Jesus zusammen sein und seine Gnade jeden Tag neu erleben und dem Gott folgen, den wir jetzt nochmal in diesem Lied dann besingen. Gott segne euch.